wollen noch das Wort Gottes anschauen, das Thema, das Fach, das ich gerade mit euch anschaue, ist das Fach Autorität des Gläubigen, Autorität der Gläubigen. Und lass uns dazu eine Bibelstelle zuerst anschauen im Hebräerbrief Kapitel 1 und dann einsteigen. Hebräerbrief Kapitel 1 und Vers 3 folgende, Vers 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet, im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und ich bete um deine Salbung, um deine Weisheit, um deine Kraft und dass du dein Wort aufrichtest in unseren Herzen, dein Wort, das Hoffnung und Leben hervorbringt, dein Wort, das Vollmacht hat, Herr. Wir geben dir die Ehre, sei du unser Lehrer, Heiliger Geist, in Jesu Namen. Amen. Also wir haben letztes Mal, vielleicht erinnert ihr euch, darüber geredet, über auch eben diese Situation des Sündenfalls und die Auswirkung davon, eben dass Adam und Eva durch das, dass sie dem Teufel gehorcht haben, indem sie auf ihn gehört haben, ihm die Autorität gegeben haben in dieser Welt, die Herrschaft übertragen haben, die Königskrone sozusagen, bewusst oder unbewusst eigentlich, sich wegnehmen haben lassen von Satan. Und dass tatsächlich die Bibel ihn als den Gott dieser Welt bezeichnet, dass die Bibel nicht sagt jetzt, okay, Gott ist Gott auf dieser Welt und auf der Erde hat der Teufel nichts zu machen, sondern scheinbar ist es so, dass diese Welt nicht regiert wird, so wie Gott das will. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir immer so viele Fragen. Wenn wir nicht verstehen, dass Satan der rechtmäßige Herrscher geworden ist. Rechtmäßig nicht, weil er gerecht gehandelt hat, aber weil Adam und Eva ihm sozusagen die Autorität übergeben haben. Und da kommt eben dieses Thema der Souveränität Gottes mit hinein in diese ganze Geschichte über Autorität des Gläubigen. Was bedeutet Souveränität Gottes? Gott ist souverän im Sinn von, er herrscht über allem, er kann tun, was er will, wie er will, er regiert. Niemand ist so mächtig wie er, er hat das letzte Wort und er hat alle Macht. Und manchmal, also das ist natürlich, was wir alle verstehen, dass das eine Eigenschaft Gottes ist seine Souveränität. Das heißt, er steht über allem und was er bestimmen will, kann er machen. Er braucht niemanden fragen, er braucht sich sozusagen niemanden unterordnen. Und so gesehen könntest du ja sagen, Gott regiert über alles. Er regiert über den Himmel und die Erde. Und auf eine Art und Weise ist das natürlich absolut eine richtige Erkenntnis, die wir brauchen, dass Gott souverän ist, wenn Gott über alles regiert. Aber gleichzeitig, wenn wir dieses Konzept dann ohne zu reflektieren, einfach auf alles, was wir in dieser Welt sehen und erleben, anwenden, wenn wir Probleme haben, weil dann müssten wir eben immer für alles letztlich Gott die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, Gott ist souverän, das heißt, alles, was geschieht, ist ja letztlich in seinem Willen, weil er macht das oder er lässt das zu, sonst wäre das ja nicht so, weil er ist ja mächtig und er hat das letzte Wort. Und die Tatsache ist aber die, dass Gott in seiner Souveränität er ist ja, und das ist ja auch ein Geheimnis Gottes, er ist nicht nur ein Wesen sozusagen, er ist zugleich das Wort. Er ist das Wort und er ist das wahre Wort. Wenn er spricht, das ist immer, was er sagt, ist, was er meint. Was er meint, ist, was er sagt. Was er sagt, ist 100% wer er ist. Das heißt, sein Wort ist immer ein Ausdruck von wer er ist, aber auch von was er will. Was er sagt, ist das, was er will. Und seine Wahrheit ist, durch die er regiert. Er regiert durch sein Wort. Ein König herrscht durch sein Wort, hast du das gewusst? Es gibt einen Vers im Prediger, Kapitel 8, Vers 4. Das Wort eines Königs ist mächtig. Ein König regiert nicht, indem er herumläuft und irgendwie versucht, mit seinen Händen alles zu ordnen und Streit zu schlichten, sondern er sitzt auf seinem Thron und braucht nur sprechen. Und alles, was er kommandiert und was er sagt, das geschieht. Das heißt, selbst in der Welt verstehen wir dieses Prinzip, das ist, der König sitzt auf dem Thron und wenn er spricht, dann wird sein Wort ausgeführt von seinen Dienern. Weil wenn sie das nicht tun, haben sie ein Problem. Also so in diesen traditionellen Königreichen früher, da warst du dann deinen Kopf los wahrscheinlich als Diener. Oder mindestens hast du eine Strafe bekommen. Aber Gott ist eben auch der, der durch sein Wort herrscht. Er hat die ganze Erde erschaffen durch sein Wort. Er spricht und es geschieht. Und er trägt, wir haben es gerade gelesen, Jesus trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Alles sozusagen funktioniert, das ganze Leben funktioniert durch das Wort. Es wird zusammengehalten. Ich denke letztlich, das, was die Wissenschaft versucht, was hält das Universum zusammen? Was ist diese Energie letztlich? Wo ist diese Energie her? Die eben, warum ist ein Atomkern so, dass die Elektronen rundherum kreisen? Und warum halten Moleküle zusammen? Und warum das ganze Universum sozusagen, warum funktioniert das alles? Die Sonne, die auf und unter geht und so weiter. Warum? Was hält das alles letztlich zusammen? Und die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes alles trägt. Und das ist ja interessant. Dass, ich bin kein Physiker, überhaupt nicht, aber eben das geht ja in diese Richtung, wenn du diese Quantenphysik, das alles irgendwie durch Schwingung sozusagen existiert. Und in Indien gibt es ja diesen Urton, von dem sie glauben, eben, das ist das sozusagen so ein Grund, der Ton des Universums, die singen dann das Om beim Meditieren, Om. Ich bin jetzt kein Guru, der sich das Om singt, aber ich denke, dieses Konzept, dass sozusagen da jemand ist, der etwas gesprochen hat und dadurch alles irgendwie vibriert, zusammenhält. Das ist ja auch biblisch, weil Jesus sagt, er ist das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe. Ohne das Wort ist nichts geworden. Alles ist aus dem Wort entstanden. Also da ist schon, das sind ja auch Geheimnisse, die glaube ich, wo Physiker irgendwann draufkommen werden, dass eigentlich die Bibel recht hat. Alles ist durch das Wort entstanden, ne? Weil Gott das Wort spricht. Also ich glaube, das sind Dinge, die nicht nur symbolisch zu verstehen sind, sondern da ist eine physikalische Realität auch dahinter, wenn die Bibel sagt, Gott trägt alle Dinge durch sein Wort. Aber gleichzeitig ist ja sein Wort immer ein Ausdruck auch von Wahrheit, von Liebe, von dem Willen Gottes. Und so trägt er alles. Und wenn wir eben die Souveränität Gottes ansprechen, der sagt eben, er ist auf dem Thron und regiert durch sein Wort, dann dürfen wir eben, und ich habe diesen Punkt schon gemacht, als ich über das Wort Gottes diese Serie gelehrt habe, aber ich möchte ihn auch von dieser Seite heute nochmal machen, dann müssen wir eben verstehen, dass Gott, obwohl er souverän ist und sozusagen niemand über ihm steht, aber weil er selbst das Wort ist und weil er nicht im Gegensatz zu seinem Wort stehen kann, muss er sozusagen immer auch seinem eigenen Wort untergeordnet sein. Obwohl er der Höchste ist, aber weil er und das Wort eins sind, würde er sozusagen sein eigenes Wort brechen, dann wäre er nicht mehr Gott. Obwohl er sozusagen, man könnte sagen, ja, er ist Gott, er kann tun, was er will, er kann auch sein Wort brechen. Aber das passt gar nicht. Versteht ihr das? Sondern er muss sein Wort halten und ich denke einfach, das Universum ist geordnet durch sein Wort, durch auch die Gesetze, die er spricht, weißt du? Gott ordnet ja auch, er gibt geistliche Gesetze, darum so wie die 10 Gebote hat er gegeben dem Volk Israel, aber er gibt ja auch die Naturgesetze, weil woher kommen denn die? Für mich ist das immer der einfachste naturwissenschaftliche Gottesbeweis, wenn die Leute sagen, ist alles zufällig entstanden, ja wie hat sich das alles entwickelt? Ja, gemäß den Naturgesetzen, okay, wenn es ein Gesetz gibt, dann muss es einen Gesetzgeber geben, das sagt mir die Logik, ein Naturgesetz kann nicht zufällig passieren. Das ist logisch, dass wenn ein Gesetz ist, so wie eben das Gesetz der Schwerkraft oder eben hunderte andere physikalische Gesetze, und das ist immer dasselbe, das funktioniert immer gleich, dann muss jemand das festgelegt haben. Das ist für mich so einfach. Aber irgendwie, für manche Leute ist es zu einfach, also denken sie, nein, das kann kein Beweis für Gott sein. Aber für mich ist es ein Gottesbeweis, dass die Naturgesetze da sind, weil da muss jemand dahinter stecken. So einfach. Also er trägt alles und jetzt stell dir vor, er würde auf einmal seine Meinung ändern, alle Naturgesetze werden durcheinander und dann wäre nur mehr Chaos. Dann würde alles zerfallen, weißt du, jedes Atom würde zerfallen, wenn auf einmal diese Gesetze, die ein Atom zusammenhalten, ein Molekül zusammenhalten, geändert werden. Weißt du, alles wäre weg. Alles wäre Chaos, weißt du, wir werden zerstaubt zerfallen, wenn Moleküle uns auflösen. Das ist nur so ein Bild, das uns hilft zu verstehen, dass Gott sozusagen auch sich verbunden hat mit den Naturgesetzen. Das heißt, er kann natürlich auch Wunder tun, wo er Naturgesetze außer Kraft setzt, wobei ich glaube, selbst dafür hat er Gesetze, wie er das tut. Aber gut, das ist nur eine Spekulation, die steht nicht in der Bibel. Aber aus Gottes Sicht sind ja Wunder keine Wunder, sondern für ihn ist es selbstverständlich, dass er das tun kann. Amen. Das ist ja eine Sache, die für uns so schwierig ist. Für uns ist ein Wunder etwas, was eigentlich nicht möglich ist, weil es den Naturgesetzen, so wie wir sie kennen, widersprechen. Aber Gott, weißt du, er versteht Dinge, die wir nicht verstehen, und deswegen, er kann Dinge tun, die für uns ein Wunder sind, aber für ihn sind es kein Wunder, weil er ist sowieso ein Wunder. Gott selbst ist ein Wunder. Er ist ein Wunder für uns, wir wundern uns, weil er so weise ist und so mächtig und wir so beschränkt sind. Und ich hatte einen Volksschuldirektor als Lehrer in der 4. Klasse Volksschule, und der hat immer gesagt, unser Hirn ist wie ein Spatzenhirn im Vergleich zu Gottes Hirn. Aber ich glaube, es ist noch kleiner. Genau, im Vergleich zu Gottes Verständnis. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Und genauso sozusagen, wie es sozusagen die Naturgesetze konstant sind, sind geistlichen Gesetze oder eben letztlich die Worte, die er spricht, Konstanten, weil das eine Wahrheit beinhaltet, ein Ausdruck von seiner selbst. Und so gesehen, obwohl Gott souverän ist, ist er seinem Wort unterordnet. Er hat sich in seiner Souveränität entschieden, seinem Wort sich zu unterordnen. Das ist der Gott, den wir haben. Es gibt einen Gott in einer Religion, da sagt man eben, was der will, tut er halt. Und keiner kann ihn verstehen, er ist unberechenbar sozusagen. Wir haben keinen Gott, der insofern unberechenbar ist. Er ist nicht berechenbar im Sinne von, wir können Gott verstehen. Aber er ist nicht jemand, der einmal gut und einmal böse ist oder so, der einfach irgendwie macht und plötzlich seine Gesetze und seine Meinungen ändert. Sondern er ist ein Gott, der sich an sein Wort bindet. Und das, was eben gilt, ist, er hat gesagt, Adam und Eva werden auf der Erde herrschen. Und wir haben das eben schon in verschiedenen Bibelstellen an anderen zu anderen Zeitpunkten uns angeschaut, dass Gott gesagt hat, was er sagt, was aus seinem Mund hervorgeht, wird er nicht ändern. Ich gebe euch nur die Bibelstellen. Im Psalm 89 steht das zum Beispiel, im Psalm 89, Vers 34 oder in 4. Mose 23, 19, Gott ist kein Mensch, der lügt. Was er spricht, ändert er nicht. Und so gesehen hat er sich seinem Wort unterordnet. Und wenn jetzt Adam und Eva eben die Herrschaft verloren haben, dann haben sie sie an den Teufel übergeben. Und Gott geht jetzt nicht einfach her und sagt, okay, ich hole sie mir jetzt wieder zurück von dem Teufel. Weil das wäre eigentlich das Logische, was wir verstehen würden. Und das war, wo auch viele Menschen letztlich diesen Vorwurf Gott machen. Gott, da ist Böses jetzt auf der Welt, warum tust du nichts? Aber Gott sagt, okay, ich habe euch Autorität gegeben. Ihr habt in eurer Position diese Autorität weitergegeben. Das heißt, er hat die Erde den Menschenkindern gegeben. Ich glaube, das steht im Psalm 115 und Vers 16. Die Himmel sind des Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und er nimmt sie nicht einfach wieder weg, sondern er sagt, ich habe den Menschen die Erde gegeben. Das heißt, der Einzige, der das wieder in Ordnung bringen kann, ist der Mensch. Und weil sozusagen Gott könnte eingreifen, aber würde auf eine Art und Weise sozusagen seine Souveränität missbrauchen und sein eigenes Wort brechen. Wo er sagt, ich habe den Menschen die Erde gegeben, aber jetzt nehme ich sie mir wieder weg. Und das ist für viele schwer zu verstehen, dass das Konzept der Souveränität nicht im Widerspruch steht mit dem, dass der Mensch eine Verantwortung hat und auch eine Aufgabe hat, Verantwortung zu übernehmen und zu herrschen auf dieser Erde. Und verantwortlich ist sozusagen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, beziehungsweise eben Gott die Kooperation eines Menschen braucht auf dieser Erde, um eben die Folgen des Sündenfalls, nämlich dass der Teufel zu diesem Herrscher geworden ist und die Menschen Sklaven der Sünden geworden sind und des Todes, um das wieder zu ändern. Und Gott ist nicht einfach gekommen und hat sozusagen gesagt, so jetzt weg mit dir, Teufel, und jetzt gebe ich die Krone zurück an Adam und Eva, sondern es musste der Mensch auch mit Gott kooperieren, um einen Weg zu finden der Erlösung, einen Weg zu finden. Und wenn grundsätzlich Adam und Eva Herrschaft bekommen haben, und die Bibel nennt eben jetzt den Teufel, den Fürst dieser Welt, den Fürst der Macht der Luft, den Gott dieser Welt. Ich bin mir nicht sicher, haben wir diese Schriftstellen das letzte Mal noch angeschaut oder nicht? Sonst zur Erinnerung, es gibt ja mehrere Verse in der Bibel, im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4, hier wird der Satan, der Gott dieser Welt genannt. Jesus nennt ihn den Fürsten dieser Welt in Johannes 12, 31 und in Johannes 14, 30 Und in Johannes 16,11, das sind Schriftstellen, die du nachschauen kannst, wo es heißt, der Teufel ist der Fürst oder Herrscher dieser Welt. Wir haben letztes Mal gesehen, wie der Teufel Jesus versucht hat, alle diese Reiche werde ich dir geben, wenn du dich vor mir beugen wirst, wenn du mich anbeten wirst. Jesus hat nicht gesagt, nein, Teufel, das kannst du gar nicht tun, weil ich bin ja der Herrscher. Sondern die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat den Menschen Kindern gegeben. Und wir sehen das auch in dieser Aussage, nach der Auferstehung Jesu hat Jesus gesagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel auf Erden. Weil vorher war ihm nur alle Macht im Himmel gegeben. Weil auf der Erde war den Menschen die Macht gegeben. Und das heißt, es brauchte diesen Menschen, der eben den Willen Gottes auf diese Erde einladet. Und Jesus hat das uns auch gelehrt im Vater Unser. Vater Unser im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel auf Erden. Er hat gesagt, so sollt ihr beten. Warum sollen wir so beten? Weil scheinbar der Wille Gottes sonst nicht passiert. Sonst müssten wir es ja nicht beten. Wenn du sagst, Gott ist souverän, er kann tun, was er will und sein Wille wird automatisch passieren, was er will, wird er tun. Dann wofür betest du dann, dein Wille geschehe? Dann brauchst du es ja nicht beten, dann passiert er sowieso. Weil Gott sagt, okay, das ist zwar mein Wille, aber ihr auf der Erde, ihr habt sozusagen die Wohnungsschlüssel bekommen für diese Erde. Und ich bin zwar der Vermieter, aber der Vermieter kommt nicht einfach ungefragt und kann deine ganze Wohnung umräumen. Sondern du musst ihn schon einladen. Sagen, ich will, dass du meine Wohnung in Ordnung bringst. Wenn ich nicht mit dem Vermieter zusammenarbeite, wird er sagen, du hast es gemietet. Das ist dein Chaos, musst du selber deine Wohnung sauber machen. Weil ich werde nicht einfach kommen, das wäre eh. Das würdest du nicht wollen, oder? Dass dein Vermieter einfach in deiner Wohnung rumräumt, während du, ohne dass du ihn gefragt hast. Aber eben Gott sagt, so sollen wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist dieses Gebet, das hilft uns zu verstehen, dass Gott sagt, ich brauche Menschen, die mich suchen, die in einer Beziehung mit mir stehen, die verstehen, was mein Wille ist und die wollen, dass mein Wille auch geschieht in ihrem Leben oder in ihrem Umfeld oder auf dieser Erde. Wenn ich diese Menschen finde, dann sozusagen kann ich eingeladen werden in diese Situation. Und so verstehe ich auch diese Geschichte der Erlösung. Es hat ja 4000 Jahre gedauert, oder? Von dem Sündenfall bis Jesus uns erlöst. 4000 Jahre, stell dir vor, wie lange Zeit. Könntest du sagen, Gott, warum hast du das nicht nach 10 Jahren schon gemacht? Oder nach 100? Oder nach 1000? Warum hast du 4000 Jahre gebraucht, dass du dann auf diese Erde kommst? Weil Jesus musste tatsächlich auf diese Erde kommen. Adam und Eva sind schuldig geworden und hatten nicht mehr das Recht, Herrscher zu sein. Aber Jesus, das heißt, sie brauchten einen Stellvertreter, der ihre Schuld bezahlen würde, sodass die Schuld weg ist und dass der Mensch wieder rechtmäßig auch herrschen kann. Weil der schuldige Mensch hat nicht mehr das Recht zu herrschen, sozusagen, im Leben. Und es brauchte trotzdem 4000 Jahre, bis Jesus gekommen ist. Und ich denke, es hat damit zu tun, dass der Mensch wirklich lernen muss, sich mit Gott zu verbinden und Gott einzuladen. Und so siehst du dann die Bibel, das Alte Testament, die Geschichte von Adam bis Jesus, als eine Zeit fortschreitender Offenbarung, wo Gott sich immer wieder Menschen geoffenbart hat. Und wir nennen diese Menschen Propheten. Propheten, Menschen, einerseits die von Gott auserwählt und berufen waren dafür, andererseits von Menschen, die auch von ihrem Herzen Gott hingegeben waren, Gott gesucht haben, auf seine Stimme gehört haben, das heißt, die in dieser Beziehung gestanden haben, die Gott angefangen haben kennenzulernen, ob das eben Noah war oder Abraham, Henoch schon vorher oder später König David, Menschen, die einfach verstanden haben, wer Gott ist und was er will und die angefangen haben, diesen Willen auszusprechen. Ein Prophet tut ja was? Er spricht für Gott in diese Welt hinein. Weil sozusagen, wenn Gott etwas Neues tun wollte, dann hat er das nicht vom Himmel einfach herab direkt vom Thron diktiert, sondern durch die Menschen, die auf dieser Erde leben. Weil die Menschen noch immer ein Maß von Vollmacht haben und es noch immer dieses Prinzip gibt, dass der König herrscht durch sein Wort. Und nur wenn das Wort gesprochen wird, dann wird es zustande kommen und so siehst du, dass die Erlösung prophezeit würde über Jahrhunderte und eigentlich Jahrtausende. Und sie wurde nicht deswegen nur prophezeit. Manche denken, sie wurde einfach prophezeit, damit wir heute sagen können oder einen Beweis haben, weißt du, das Evangelium ist wahr, weil das ist alles schon vorher prophezeit worden. Obwohl die Prophezeiungen auch ein Beweis sind für uns, Weißt du, die Prophezeiungen, dass Jesus am Kreuz sterben würde und so. Und wir können sagen, das hat Jesaja schon gesagt, 700 Jahre bevor es passiert ist. Und das ist, wurde aufgeschrieben und es gibt Schriftstücke, die sind älter sozusagen, die sind schon von 200 vor Christus, wo das aufgeschrieben ist. Das heißt, das beweist, dass was passiert ist, ist übernatürlich, dass genau diese Prophezeiung zustande gekommen ist. Und das ist natürlich wunderbar, dass wir diese Prophezeiungen haben. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Details, die prophezeit worden sind über das Leben Jesu, oder? Ganz viele Details über wer er ist, wer er kommt, dass er eben Gott ist, dass er Mensch würde, dass er eben Wunder tun würde, dass er leiden würde, dass er von einer Jungfrau geboren würde, dass er sterben und auferstehen würde. Das war ja alles prophezeit. Aber das war ja nicht alles auf einmal prophezeit, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Und es wurde nicht nur prophezeit, dass wir einen Beweis haben, sondern es wurde prophezeit. Und das ist die Kraft von Prophetie, damit das Wort Gottes in dieser Welt Realität wird. Aber es musste durch den Mund von Menschen prophezeit werden. Weil der Mensch sozusagen den Schlüssel in dieser Wohnung hat, nämlich namens Erde, auf eine Art und Weise. Und natürlich auch der Teufel hat ihn weggenommen. Aber der Mensch eine Verantwortung hat, Gott einzuladen. Und Gott war immer der, der mit dem Menschen kooperieren wollte und nicht einfach nur vom Himmel diktiert hat, direkt, sondern er hat Menschen gesucht und hat niemanden gezwungen, seinen Willen zu tun, sondern hat Menschen gesucht, die Gott hingegeben sind. Und das nennt man eben Propheten. Es gibt einen interessanten Vers im Buch Amos, Kapitel 3, Vers 7 und 8. Da steht, der Herr Gott tut nichts, sondern er offenbart sein Geheimnis zuvor seinen Knechten, den Propheten. Interessant, Gott hat das so festgelegt. Alles, was ich tue auf dieser Welt, das tue ich nicht einfach so, sondern ich tue es, bevor ich es tue, offenbare ich es meinem Propheten. Und dann sagt er eben, der Löwe hat gebrüllt, wer wird sich nicht fürchten? Gott, der Herr, hat geredet, wer wird nicht weissagen? Interessante Aussage. Und das ist eine, Amos redet hier von Ursache und Wirkung. Der Löwe brüllt, die Menschen fürchten sich. Der Prophet weissagt, warum? Weil Gott redet. Gott redet und der Prophet hört es und er spricht es aus. Und was es wirklich bedeutet, ist, dass Gott Propheten braucht. Es tut er nicht nur einfach, weil er gnädig ist, damit wir seinen Willen kennen, sondern damit wir auch seinen Willen aussprechen, weil nur dann kommt er zustande. Verstehst du, manche reduzieren das darauf einfach, okay, Gott ist gnädig und darum sagt er den Leuten vorher, was er tun will. Um das geht es wohl auch. Aber auch darum, dass er sagt es, der Prophet spricht es aus. Und das ist ein Mensch, der durch sein Wort dann prophezeit. Und Prophetie, das wäre jetzt ein eigenes Thema über Prophetie, aber Prophetie ist nicht nur, um die Zukunft vorherzusagen. Prophetie ist sozusagen, um Dinge in Existenz zu sprechen, weil das ist, wie Gott ist. Er ist ein Gott, der Dinge in Existenz spricht, der das, was nicht ist, ruft, als ob es da ist. Und sozusagen musste dieser Erlösungsplan gerufen werden in diese Welt, damit er sich manifestiert. Es hat schon begonnen, weißt du, eigentlich Adam war auch ein Prophet auf eine Art und Weise, weil er hat gehört, wie Gott gesagt hat, was? Zur Schlange, er hat gesagt, du wirst dem Samen der Frau, du wirst ihm die Ferse zermalmen, aber der Same der Frau, der Nachkomme der Frau, und der wird dir den Kopf zertreten. Das war eine Prophetie, die erste Prophetie über das Erlösungswerk, dass Jesus kommen würde und den Teufel besiegen würde. Und das ist nicht nur, damit Adam und Eva eine Hoffnung hatten, sondern Adam hat das weitererzählt. Und diese Dinge, diese Worte Gottes, diese prophetischen Worte Gottes, die wurden ja dann weitererzählt und weitererzählt und geglaubt von Menschen. Und Menschen haben erwartet, dass es passiert. Das heißt, es kommt hier das Wort und es kommt auch der Glaube dazu, dass dieses Wort zustande kommt. So ist der sozusagen das Erlösungswerk über Jahrhunderte und Jahrtausende Stück für Stück prophezeit, geglaubt, gebetet und in Existenz gesprochen worden. Das ist wirklich ein gewaltiges Geheimnis. Und darum, so verstehe ich, darum hat es auch eine Zeit gedauert, bis es passiert ist, als die Fülle der Zeit da war. Gott hat schon gewusst, wann er das tut. Aber sozusagen, da war das Volk Israel, die waren auserwählt, da waren Propheten, die eben Gottes Stimme hörten. Und das wurde aufgeschrieben. Und das wurde nicht nur aufgeschrieben, das wurde ja weitergegeben. Es wurde gelesen, es wurde gebetet. Es wurde prophezeit. Und David, weißt du, hat Psalmen geschrieben. Er hat gesagt, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Grube sieht. Du wirst mir Kunde und Fülle, den Weg des Lebens, Fülle vor Freude, ist vor deinem Angesicht. Das war eine Prophetie über Jesus, der auferstehen würde. Und das wurde gesungen sogar, weißt du. Und so wurde dieser Erlösungsplan, hat nicht Gott einfach den Menschen übergestellt, sondern Gott hat Menschen gefunden, die sich mit seinem Herz verbunden haben. Und das schon im Alten Bund, die ihn, seine Stimme hören konnten, die sich ihm untergeordnet haben, seinem Willen, die das ausgesprochen haben und weitergesagt haben, die sich danach ausgerichtet haben, sodass das Realität geworden ist, bis zu dem Moment, wo eben das Wort Fleisch geworden ist. Und das ist eben dann buchstäblich zu verstehen, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Davon hat Johannes geredet in Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das ist der Grund auch, warum wir heute beten. Weißt du, wir beten, um Gott auch einzuladen in unsere Situation. Wir sagen, wir wissen, was sein Wille ist. Gottes Wille ist ganz klar. Er will, dass wir in Frieden leben, in Heiligung leben, in Erlösung leben, in Sieg leben. Aber Gottes Wille passiert nicht einfach in deinem Leben, sondern du hörst ihn, du suchst Gott, du lernst ihn kennen, du lernst sein Wort verstehen und du fängst an, es selber zu wollen und es zu glauben und das verbindest das Wort mit dem Glauben und du betest es und du sprichst es und der Glaube, der spricht und der betet. Deswegen, wenn du betest, weißt du, ist immer eine große Hilfe, mit dem Wort Gottes zu beten. Du kannst allgemein beten, du kannst irgendwie beten, du kannst Danke sagen für alles Mögliche, du kannst aber auch das Wort Gottes beten und sagen, Gott, du sagst in deinem Wort und ich glaube dir dein Wort, dass du bei mir bist und dass du mein Heiler bist und dass meine Kinder Frieden haben werden und dadurch prophezeist du Dinge, die Gott eigentlich gesagt hat. Du stimmst mit seinem Willen überein und gibst Gott die Möglichkeit, weil die Macht, diese Dinge zustande zu bringen, die hast du trotzdem nicht du, die kommt durch Gott. Aber du bist der Kanal auf dieser Erde und das ist der Mensch. Und so gesehen kam der Tag, wo Jesus tatsächlich, so wie Jesaja es prophezeit hat, durch eine Jungfrau geboren wurde. Und er wird genannt der neue Adam oder der letzte Adam. Und das ist ganz eine wichtige Wahrheit, auch wenn es um dieses Thema Autorität geht. Er ist 100% Gott, aber er hat sozusagen seine Krone im Himmel zurückgelassen. Seine Krone der Souveränität, die er einfach als Gott hat. Und er hat ihm die Welt nicht erlöst als Gott. Dazu sozusagen, das wäre nicht wirksam gewesen. Weil Gott kann nicht dein Stellvertreter sein. Wenn, dann muss es ein ebenbürtiger Mensch sein. Und er musste sozusagen unsere Menschengestalt annehmen, unsere Form annehmen, um diese Welt erlösen zu können. Er musste es als Mensch tun und er tat es aber als ein Mensch, der nie gesündigt hat. Als ein Mensch, der von Gott direkt gezeugt war, aber eben von Maria empfangen wurde und dann in dieser Welt heilig gelebt hat. Das heißt, sich niemals, so wie Adam, der erste Adam, der gefallen ist bei der Versuchung. Wir haben letztes Mal auch von diesen drei Versuchen geredet, eben die Begierde des Augen, der Begierde des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Jesus wurde auch mit diesen drei Versuchungen konfrontiert, aber er hat widerstanden. Und er ist eben der neue Adam, der nicht gefallen ist. Und sozusagen, weil er völlig heilig war, und so einfach kurz gesagt, er war er der Einzige, der uns erlösen konnte. Er hat sein Leben gegeben. Und ich sage es nochmal, vielleicht so bildhaft, das ein bisschen zu verstehen. Es war so, als ob Satan die Menschen in Geiselhaft genommen hätte. Und so auf der Gott, wenn du mir was tun willst, dann gehen die alle auch drauf. Und das war eigentlich die Realität. Gell? Das ist der Grund, warum Gott nicht einfach kommen kann und das Böse beenden. So auf der, weil so wie ein Geiselnehmer, der sagt, okay, wenn du jetzt kommst, dann sind die alle tot. Dann geht die Bombe hoch. Und tatsächlich sozusagen wäre das so geschehen, wenn Gott da einfach reingekommen wäre und gesagt, der Teufel, verschwinde hier, ich mache da wieder Ordnung, die Menschen gehören mir, sondern er hat es anders gemacht. Er hat gesagt, okay, ich gehe in dieses Gefängnis, damit die rauskommen. Er war der Polizist sozusagen, der sein Leben geopfert hat. Der Geiselnehmer, weißt du, der Geiselnehmer, der gesagt, okay, jetzt kann ich noch den Oberboss haben. Und der sich natürlich gedacht hat, super, ja, der soll nur kommen, dann habe ich alle Geiseln, die werde ich töten und ihn noch dazu. Aber der Teufel war nicht schlau genug, als er Jesus getötet hat. Aber er hat sich gedacht, super, jetzt habe ich den auch noch im Gefängnis des Todes. Jetzt habe ich den auch besiegt Aber die Bibel sagt, der Teufel war nicht klug genug, die Fürsten dieser Welt waren nicht klug genug im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 8. Die Weisheit Gottes, keiner von den Fürsten, Kapitel 2, Vers 8, 1. Korinther 2, Vers 8, keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat die Weisheit Gottes erkannt. Wenn sie sie erkannt hätten, würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Weil eben der Teufel sich selbst besiegt hat, dadurch, dass er Jesus getötet hat. Und das ist, Gott ist so genial. Es ist unfassbar für mich. Und das ist alles Teil des Erlösungswerks. Gott hat schon gewusst, dass das alles so kommen muss. Er hat gewusst, dass Adam und Eva sündigen. Er hat gewusst, dass er selbst sein Leben dafür geben muss. Aber er ist als Sieger hervorgegangen. Und ich sage das immer wieder gern, wenn es ums Erlösungswerk geht. Manchmal wird es so hergestellt, okay, Gott hat alles geschaffen. Wunderschön gemacht, hat gesagt, Adam und Eva sündigen nicht und dann hoppala, passiert das, Adam und Eva sündigt, jetzt muss er sich schnell einen Plan überlegen und dann macht er halt etwas, damit alles wieder so ist, wie es vorher war. Aber das ist bei Weitem nicht, wie es war. Es ist noch viel besser, weil Gott hat gewusst, was alles passieren wird, aber gewusst, wenn das alles passiert, dann wird es am Ende noch besser sein. Sozusagen, weil dann wäre ich Satan, der ja schon dieser Engel war, wo er wusste, der würde fallen, dann wäre ich den auch noch besiegen. Und dann wäre ich nicht nur das, ich wäre Mensch werden, ich werde mich mit Menschen identifizieren, ich werde mit ihnen eins werden und wenn sie an mich glauben, werden sie mit mir eins werden. Erlösung ist weit höher als Schöpfung. Die Schöpfung war schon gut, aber die Erlösung ist noch besser. Das, was Jesus zustande gebracht hat durch das Erlösungswerk, ist größer, als was er zustande gebracht hat durch die Schöpfung. Weil jetzt hat er sozusagen sogar in dem Menschen Wohnung genommen. Jetzt stammen wir nicht nur von einem normalen Menschen ab. Weißt du, vorher bist du nur von Adam abgestammt. Jetzt stammst du von einem Gottmenschen statt. Und das war ja der Grund, warum Satan dachte, okay, jetzt habe ich Jesus auch noch. Der ist so dumm und lässt sich da kreuzigen, sozusagen, für Menschen, damit er sie erlöst. Aber er hat nicht verstanden, dass Jesus, weil er unschuldig war, dass er nicht zu halten war im Gefängnis, weil er in sich selbst keine Schuld getragen hat. Und dass er aber zugleich, weil er für alle Menschen die Schuld bezahlt hat, sozusagen, dass er Satan nicht einmal mehr die Fähigkeit hatte, eben diese Menschen festzuhalten in der Hölle. Und Jesus hat Gefangenen, die Gefangenen des alten Bundes, die gestorben waren, ohne noch die Realität der Auferstehung, die hat alle mitgenommen. Das heißt, er ist auferstanden. Er ist auferstanden und das ist eben das Geheimnis von Jesus. Er war vorher sozusagen im Himmel, war Gottes Sohn und Gott. Er ist aber erst Mensch geworden auf der Erde und hat diese zweifache Natur, Gott und Mensch. Und er ist gestorben und auferstanden als ein neuer Mensch. Und als dieser neue Mensch vereint er Gott und Mensch in einer Person. Und ich weiß nicht, wie das geht. Es ist ein wirklich großes Geheimnis und es ist etwas, was schon sehr schnell in der Kirchengeschichte diskutiert wurde und wo sehr schnell die einen gesagt haben, Jesus war nur Gott oder nur Mensch, aber die das nicht verstanden haben, wie kann er Gott und Mensch zugleich sein? Aber das ist das Geniale an dem neuen Adam, der jetzt auferstanden ist. Er ist 100% Gott und 100% Mensch und als 100% Gott ist er völlig unfehlbar und wird auch nie fallen, so wie Adam es bei Adam es passiert ist. Und weil wir jetzt von ihm abstammen, haben wir auch 100% göttliche Natur in uns und zugleich menschliche Natur. Und das ist dieses Geheimnis dieser Verschmelzung von Gott und Mensch durch Jesus Christus in seiner Auferstehung aus den Toten. Und er ist der neue Adam. Und darum, als Jesus im Himmel war, war er eben Gott im Himmel. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel. Aber als er auferstanden ist, hat er gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und wir mit ihm sozusagen, wir sind jetzt nicht nur, wir dürfen mit ihm nicht nur herrschen auf der Erde, sondern auf der Erde und im Himmel. Verstehst du? Paulus hat sogar gesagt, wir werden Engel richten. Es deutet darauf an, dass wir auch im Himmel mit Jesus regieren werden. Verstehst du? Und das ist größer, als es am Anfang war, als Gott die Welt geschaffen hat. Weil da war der Mensch nur Herrscher auf der Erde. Jetzt sind wir Mitherrscher mit Jesus auf der Erde und im Himmel. Aber er ist der König des Himmels und der Erde zugleich. Und deswegen können wir sicher sein, dass, und das werden wir nächstes Mal anschauen, weil wir wissen ja, Satan ist zwar schon besiegt, aber er ist noch nicht, also er ist jetzt von legaler Seite schon besiegt, aber er hat noch immer Zeit zu wirken, er wirkt ja noch. Aber wenn das einmal zu Ende ist, hat Jesus sichergestellt, dass das nie wieder passieren kann, was passiert ist, als damals Adam und Eva im Garten gefallen sind, verstehst du? Und das ist auch der Grund, warum die Erlösung besser ist als die Schöpfung, weil damals gab es noch dieses Potenzial. Aber wenn wir einst auferstanden sein werden mit Jesus, weißt du, dann sind wir auch verherrlicht an Leib und Seele. Jetzt sind wir schon geistlich neu gemacht, aber dann sind wir mit Jesus verherrlicht an Leib und Seele. Und dann werden wir, dann sind wir so eng mit Gott verbunden, dass der Mensch nicht mehr fallen wird. So verstehe ich das. Dass wir, weil Christus in uns wohnt und wir in ihm sind, dass es diesen Sündenfall nicht mehr geben wird, den es gegeben hat. Als Adam wohl von Gott geschaffen war und heilig war, aber doch Gott nicht in ihm gewohnt hat, sondern außerhalb von ihm. Aber jetzt ist Gott und Mensch verschmolzen in Jesus Christus. Und das ist wirklich dieses Geheimnis, warum einerseits es gedauert hat, bis Gott seinen Erlösungsplan zustande bringen konnte, aber warum es auch letztlich nicht irgendwie ein Fehler Gottes war, so Gott schafft den Menschen, hoppala, jetzt haben sie gesündigt, jetzt muss ich das richten, sondern Gottes Plan, nicht, dass er sich gewünscht hat, dass der Mensch sündigt, aber Gott hat gewusst, ich mache was Besseres draus. Und das ist sein Prinzip in allen Situationen deines Lebens. Egal, was für ein Chaos geschehen ist oder geschieht in deinem Leben, wo vielleicht der Teufel schuld ist oder du schuld bist oder beide schuld sind, weil du dich versuchen hast lassen vom Teufel. Egal, was auch immer irgendwie schiefgegangen ist, Gott wird es benutzen, noch was Besseres draus zu machen. Er ist so genial, weißt du, er ist so genial, er wird immer was Besseres, er denkt sich nie, oh, jetzt habe ich keine Lösung mehr für dein Problem und deine Situation, sondern er wird immer was Besseres machen. Und das gibt mir Hoffnung. Und das gibt mir Hoffnung und ich möchte dich einfach ermutigen, nimm einfach sein Wort, so wie es die Propheten auch getan haben oder gesprochen haben und fang an, dich mit Gottes Willen zu verbinden, weil so geschieht der Wille Gottes in unserem Leben, dass wir uns damit verbinden, dass wir ihn suchen und sagen, Gott, was ist dein Wille? Und dein Wille geschehe in meinem Leben. So wie im Himmel, so auf der Erde und so auch in meinem Leben. Und auch da, wo wir sehen, wir sind noch nicht im Willen Gottes, dass wir anfangen, es zu prophezeien über uns selbst, über unsere Mitmenschen, über unsere Familien. Und es wird zustande kommen. Amen. Halleluja. Vater im Himmel, danke für diese wunderbare Wahrheit deiner Erlösung. Danke, Herr, für deine Gnade und für dieses Geschenk, dass du Jesus gesandt hast und dass du Offenbarung schenkst, dass du dich Menschen offenbarst, damit wir deinen Willen kennen. Herr, damit wir es prophezeien, damit wir sprechen, was du sprichst, damit wir wollen, was du willst, damit wir glauben, was du sagst, damit dein Wille zustande kommt. Und wir staunen einfach vor diesem ewigen Plan, den du hattest, uns zu erlösen, so etwas Großes hervorzubringen. Durch die Auferstehung Jesu Christi, durch die Inkarnation Jesu Christi. Wir lieben dich, Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Du bist so wunderbar. Komm und zeige uns, Herr, wie wunderbar du bist und was es heißt, dass du heute in uns lebst. Halleluja, dass du in uns lebst und durch uns lebst und in uns herrscht und dass Sünde keine Macht mehr über unserem Leben hat, dass der Tod und der Teufel keine Macht mehr über unserem Leben hat, weil du ihn besiegt hast, Jesus. Wir geben dir alle Ehre in Jesu Namen. Amen.